This is Dottie Pepper, and you're listening to Radio Golf Show.
Hallo, guten Tag und Servus, meine Damen und Herren. Es freut mich, dass Sie zuhören. Wenn Sie zum ersten Mal dabei sind, haben Sie sich einen guten Tag ausgesucht, um zu uns zu kommen. Diejenigen von Ihnen, die uns bereits kennen, wissen das. Mein Name ist Frank Förster und ich bin heute Ihr Gastgeber. Die Show, die wir Ihnen heute präsentieren, sollte eigentlich Ende März 2023 stattfinden. Das ist damals aus verschiedenen Gründen leider nicht passiert. Aber das macht es heute umso süßer. Er ist ein Golfexperte. Er ist Moderator und Kommentator bei Sky Sport, wo er früher auch Golf-Chefredakteur war. Er ist der Geschäftsführer der in München ansässigen Creative Journey GmbH. Und seine genauso charmante wie markante Persönlichkeit unterhält viele von uns regelmäßig, während wir auf unseren Sofas liegen und Golf schauen. Es freut mich persönlich sehr, dass er heute Abend bei uns ist. Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, herzlich willkommen, Florian Bauer.
Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Da werde ich ja ganz rot, lieber Frank. Dankeschön. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Und wie du vielleicht weißt, brettern wir hier unaufhaltsam auf unser 5-jähriges Jubiläum zu und möchten unsere Zuhörer gerne darauf hinweisen und dazu einladen, sich in unserem Rabbit Hole von über 200 Berg-Episodes zu verlieren. Lieber Florian, es gibt viele Themen, über die wir heute sprechen können. Wir haben zusammen die eine oder andere Leitplanke gesetzt, aber wirklich, wir sind wie immer ohne Netz und ohne Drehbuch unterwegs. Es gibt bei uns keine Tabus und ich freue mich darauf, viele Geschichten von dir zu hören. Und lass uns vielleicht anfangen mit dem Thema Golf-Kommentator. Was macht deiner Meinung nach einen guten Golf-Kommentator aus?
Ich glaube, das ist die Königsdisziplin, Golf-Kommentator, weil du hast so eine lange Strecke und du hast so viele verschiedene Menschen, die du ansprechen musst und sollst, ne? Weil ich glaube, dass die große Herausforderung das ist, nicht nur den Scratch-Golfer anzusprechen und irgendwie zu erklären, dass im Rough ein anderer Dynamic Loft auf dem 7er Eisen ist, was vielleicht eine Spielerin oder ein Spieler mit Handicap 23 nicht greifen kann und auch gar nicht hören will. Und ich glaube, dass es die Mischung ist zwischen fachlicher Analyse für die sehr guten Spieler, zwischen diejenigen, die für die das vielleicht so ein bisschen kryptisch alles klingt mit den Zahlen und den Statistiken und den Strokes-Gained-Werten, wo ja mittlerweile die Tour auch sehr viel Wert drauf legt, dass man diese Menschen an die Hand nimmt und gleichzeitig, und das ist so meine größte Leidenschaft oder auch mein größter Wunsch, wirklich den Sport so zu präsentieren, wie er es verdient hat. Also viel jünger, viel moderner, viel größer, viel leidenschaftlicher, viel jugendlicher, auch einfach viel größer. Ich finde es schade, wenn nur noch die Schläge gelobt werden, die 20 Zentimeter an der Pinne landen. Wenn ein Spieler aus 180 Metern aus einem 12 Zentimeter hohen Rough den Ball mit einem 6er-Eisen 5 Meter an den Stock haut, bei einem Grün, was 13,5 auf dem Stimp hat. Ja, also wir können uns alle diese Bedingungen nicht vorstellen. Dann ist das ein ausgezeichneter oder ein Weltklasse-Schlag. Und ich will Golf einfach ein bisschen greifbarer machen und ein bisschen cooler machen. Und ich glaube, das ist die Kunst beim Kommentieren. Und der sehr gute Kommentator vereint das alles, gepaart natürlich mit einer gewissen Wortakrobatik, die auch nicht fehlen darf, sonst schlafe ich natürlich ein.
Ja, die Sprachakrobatik ist natürlich meiner Meinung nach sehr wichtig, ein guter Wortschatz, dieses Gift of Gab, diese Sprachbegabung. Aber du hast es ja schon gesagt, ich meine, es ist ein Live-Sport, den wir live verfolgen und es ist nicht eine der aufregendsten Sportarten der Welt. Da muss man meiner Meinung nach als Kommentator fühlen und spüren, was als nächstes passiert.
Ja, das zum einen. Und ich finde auch, dass diese, wahrscheinlich würde man als Fachterminus parasoziale Interaktion durchaus sein darf. Ne? Wir haben halt keine Leute, mit denen wir reden können. Also in den seltensten Fällen haben wir ja einen Doppelkommentar. Ne? Das haben wir jetzt beim Tour Championship gemacht. Das haben wir gerne mal bei den größeren Turnieren. Ich bin in meiner aktiven Zeit bei Sky auch immer Treiber davon gewesen. Braucht man nicht um einen heißen Brei drum zu reden. Das ist am Ende häufig auch ein Budgetproblem, weil es kostet das Doppelte, wenn da zwei Menschen sitzen. Und das macht es in gewisser Weise herausfordernd. Golf hat in der Medienlandschaft nicht den größten Stellenwert, aber ich glaube, dass man doch durchaus die Leute ansprechen darf. Ich versuche das zum Beispiel immer, indem ich mir selber Fragen stelle. So, oder auch den Leuten Fragen stelle. So, was würden Sie in der Situation machen? Oder oh, in der Haut möchte ich gerade nicht stecken. Oder was mag dem bloß durch den Kopf gehen? Dass da eine Form von so ein bisschen Fantasie im Kopf entsteht und auch so ein bisschen Interaktion entsteht. Ich glaube, da hat man so ein paar Hebel, aber das mag halt auch nicht jeder, ne? Also das kann auch durchaus polarisieren und auch dieses ganze Euphorische und mit vielen Superlativen, das finden manche längst überfällig und total geil. Und andere sagen, boah, ey, halt bloß den Schnabel, ich will weniger haben, ne? Also man kann es eh nicht allen recht machen.
Ja, ich meine, und das, dein Kollege und Freund Gregor Biernat war ja schon mehrfach bei uns und jedes Mal frage ich ihn, Gregor, pass mal auf, warum müsst ihr das eigentlich alleine machen? Du hast gerade das Budget erwähnt, denn auch wenn jetzt, ich meine, die Übertragung ist 6 oder 8 Stunden, kommt irgendwie so in der Gegend, ja, so ein Sonntagabend. Und dann fängt einer an und der andere hört auf. Dann redet man alleine, ohne vor Ort
Was
zu
nur bei
sein.
zwei Hände voll von Turnieren. Ne? Also wir haben ganz wenige Turniere nur, wo wir auch mit zwei Kommentatoren die komplette Coverage machen. Also
Ja.
ich kann da auch aus dem Nähkästchen plaudern. Zum Beispiel die Rolex-Events von der DP World Tour, da gab es ja früher deutlich mehr. Das sind, glaube ich, jetzt mittlerweile 7, wenn du die DP World Tour Championships mit reinnimmst.
Genau.
Und da Rolex ein Werbepartner von Sky ist und ja überhaupt im Sport extrem aktiv ist, haben wir da auch Vereinbarungen mit denen getroffen, dass dort bei diesen Rolex-Events halt über die komplette Strecke kommentiert wird. So, du darfst aber eins nicht vergessen: Mit dem Moment, wo Doppelkommentar stattfinden soll, müssen diese beiden Menschen nebeneinander sitzen. Jetzt ist es aber so, dass wir die Technik haben, dass jeder von zu Hause aus eigentlich kommentieren kann mit relativ überschaubarem Equipment und relativ geringem Invest. Das heißt, dann sitzt der eine vielleicht in Hamburg und der andere sitzt in Köln und der nächste sitzt in München und es ist deswegen technisch überhaupt nicht möglich, dass die einen Doppelkommentar machen und das wäre auch wahrscheinlich ein bisschen befremdlich. Also das heißt, in der Konsequenz geht es natürlich wieder um Geld. Du hast Reisekosten, die müssen nach München kommen, die müssen übernachten, es sind immer 4 Tage. Da hängt ein solcher Rattenschwanz dran, wenngleich natürlich jeder ausnahmslos weiß, dass der Doppelkommentar eine solche Aufwertung für diese Übertragung ist.
Auf
Es macht
jeden
es so
Fall.
lebendig, es macht es so, ist so ein bisschen wie zwei Kumpels zuhören oder so ein bisschen Stammtisch auch, ne? Um es mal salopp zu sagen vielleicht.
Ja.
Ich finde es ganz, ganz, ganz lebendig und da muss man fast aufpassen, dass es eben nicht zu flapsig wird, sondern auch immer noch genug Info rüberkommt und auch Analyse rüberkommt und den Zuschauer oder die Zuschauer nie vergessen werden. Aber ja, am Ende ist es ist immer eine Geldfrage.
Ja, ich meine, wenn man sich die Amis angucken, die haben da pro Turnier, was weiß ich, ein Team von 4, 5, 6 Kommentaren, dann haben sie 2 in der Booth, dann haben sie 2 auf dem Platz, dann haben sie noch irgendeinen Experten, Swing-Experten, einen Rules-Experte, der da irgendwo sitzt, falls mal was kommt. Und die reisen da wie so ein Zirkus durchs Land von Turnier zu Turnier. Oder für dich persönlich ist es, und du kommentierst ja ab und zu von vor Ort und aus dem Keller, sag ich mal. Was für einen Mehrwert bringt es dir, vor Ort zu sein?
Ach, es ist nicht zu beschreiben. Also, sagen wir mal so, vielleicht mal im Grundsätzlichen sei erwähnt, das Bild, was Menschen draußen auf dem Fernseher sehen, ist das identische Bild, was wir zum Kommentieren haben. Wir wissen nicht, ob die jetzt von Loch 7 auf Loch 2 gehen oder auf Loch 16. Weil wir es natürlich auch nicht mitbekommen. Wenn man vor Ort ist, dann hört man ja den Jubel und weiß, wenn man den Platz kennt, natürlich, zum Beispiel in Eichenried, ich bin dort Mitglied und kenne den wie meine Westentasche. Und wenn ich dann da in meinem Zelt sitze an der 18 und ich höre einen riesen Jubel, dann weiß ich, oh, das kommt entweder von der 12 oder von der 13 da hinten. Und dann weiß ich, da sind gerade X oder Y. So. Und wenn dann danach dieser Schlag nachgereicht wird von der Tour, dann weiß ich, oh, Wahrscheinlich wissen wir jetzt, warum wir eben den Jubel im Hintergrund gehört haben. Ne? Das ist was ganz anderes. Aber sonst haben wir keine Ahnung, was als nächstes kommt, sondern wir müssen sehr viel reagieren. Und das ist vielleicht noch Teil als Antwort auf deine vorangegangene Frage. Man muss immer versuchen, einen Schritt voraus zu sein. Versuchen wir, aber es ist natürlich nahezu unmöglich, weil wir wissen nicht, was passiert. So eine Produktion der DP World Tour zum Beispiel wird mit 10 Kameras gemacht, maximal 11. Das sieht aus, als würden sie mit 30 machen, aber die haben ein hochkomplexes Rotationsprinzip, dass die Kamera vom Fairway 12 zum Grün 7 geht, dann dorthin, dann dahin. Das ist ein Schachspiel, ein Orchestrieren von Manpower in sehr limitierten oder mit sehr limitierten Mitteln. Und wir wissen nicht, was kommt, aber vor Ort. Bevor du auf On Air gehst, du redest mit den Spielern, du redest mit den Managern, du redest mit den Caddies, du redest mit den Greenkeepern, du redest mit Fans, du redest mit Leuten. Dann sind ein paar Jungs, die um 7 Uhr schon gestartet sind, um 11:30 Uhr fertig mit ihrer
Ja.
Runde. Ne? Dann holst du dir die rein. Vielleicht sitzen sie sogar bei dir in der Booth. Also vielleicht haben ja die ein oder anderen in Altentann und in Eichenried das mitbekommen. Dann haben wir die Jungs da eine halbe Stunde sitzen. Und ich meine, besser, was soll ich mir denn? Ich habe mal ganz gut Golf gespielt und tue es noch so okay. Hatte auch mal Ambitionen, sehr, sehr gut zu werden, aber dann verworfen. Nur, who am I to judge, ob das jetzt schwierig oder einfach ist, ob das jetzt harte Bedingungen sind oder spielbar. Wenn die Jungs da sind, du setzt die daneben, du holst dir die Insights von denen, du bist so nah dran, du schaffst so viel Vertrauen, du zeigst auch den Zuschauern, du investierst etwas in dein Programm, damit es für den Endkunden wertvoller ist. Das macht ja keiner für sich selbst, das mache ich ja nicht für mich. Sondern ich mache das, weil es da draußen viele Zehntausende Menschen gibt, die 50 oder mehr Euro im Monat bezahlen, um den Kram zu gucken. So, das ist, muss ja der Ansatz sein, ne? Und deswegen ist dieses vor Ort sein, vor Ort kommentieren oder auch nur vor Ort zu so moderieren, Interviews zu machen, einfach unschlagbar auf jeder
Ja,
Ebene.
ich meine, du bist im Spiel, nicht? Du riechst den Golfplatz, du
Ja.
spürst den Wind,
Ja.
du, nicht? Ich meine, das macht es natürlich noch viel schwieriger für euch, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, was du gerade gesagt hast, dass ihr keine Ahnung habt, welcher Spieler als nächstes kommt oder von welchem Loch es weitergeht. Arbeitet ihr dann mit der Sky-Regie aus England oder habt ihr eine Regie in Deutschland oder wie kann ich mir das vorstellen?
Bei Turnieren, die wir so im Daily Business machen, also jetzt zum Beispiel eine Irish Open oder
Ja.
irgendetwas, da haben wir einen Kollegen oder eine Kollegin in München in der Regie sitzen. Und das ist quasi die Schnittstelle zwischen der sogenannten Sendeabwicklung, also quasi das Department, was die Werbung reindrückt. Ja, wir haben ja verkaufte Werbeflächen. Und da muss man gewisse Zeiten einhalten, die, weiß ich nicht, zwischen den Werbungen liegen. Das ist so ein bisschen die Politesse, die dann sagt, Achtung, in den nächsten 5 Minuten müssen wir den nächsten Werbeblock abrufen. Wir haben jetzt für die nächsten 120 Minuten noch 4 Blöcke. Also im 30-Minuten-Takt müssen wir die irgendwie abfeuern. Jetzt willst du ja natürlich auch nicht auf den letzten zwei, drei Löchern werben. Also teilt man sich das so ein bisschen ein. Und es gibt einen Kommentator, der entweder in München in der Voice-Over-Booth sitzt, das ist so ein kleines Ministudio, oder eben zu Hause, ne, mit einem Setting, so wie ich es eben beschrieben habe, und dann aus dem, Gregor sagt immer, Kölner Keller kommentiert.
Ja.
Und bei den Turnieren, wo wir vor Ort sind, haben wir natürlich noch einen richtigen Sendungsmacher mit dabei, der sich um die inhaltliche Führung kümmert. Dann bieten wir von vor Ort zum Beispiel an, ich hätte mal ein Interview mit, ich bin jetzt auf dem Platz mit dem oder könnte hier nochmal jemanden mit reinsetzen, ich habe hier eine Beobachtung gemacht, etc. So, der ist mit da. Aber ansonsten, das ist kleinstes Besteck. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also es ist wirklich hochinteressant und es würde die Möglichkeit geben, die englische Regie sich aufs Ohr zu holen. Aber die sagen, Achtung, Vorwarnung, wir gehen gleich zu Loch 7, dann gehen wir zu Loch 7, nach Loch 7 kommt Loch 12, Achtung, Loch 12. Also die reden in einer Tour durch. Wir nennen das im Fachkreisen Aufnahmeleiterfunk. Wenn du das als Kommentator auf dem Ohr hast, kannst du dich nicht mehr aufs Kommentieren konzentrieren. Keine Chance.
Ja, das macht
Deswegen
die
kommt es
Sachen.
halt ab und zu auch mal dazu, wenn wir ein On-Course-Interview haben, dass das Worldfeed, also quasi dieses Weltbild, was von der Tour produziert wird, im identischen Moment auch eins macht. Und manchmal wissen wir es einfach nicht, weil es nicht zu koordinieren ist. Außer man hätte 3 Leute pro Übertragung mehr. Dann funktioniert es.
Also seid ihr praktisch gezwungen, einfach nur das zu erzählen, was ihr seht und was wir sehen, anstatt irgendeine Story zu bilden, die vielleicht noch mehr Insights in das gibt, was gerade los ist, weil ihr könnt dann anfangen, eine Story zu erzählen, eine super Story, die super interessant ist, und auf einmal ist das Bild ganz woanders.
Genau. Aber auch das ist Teil von dieser Königsdisziplin kommentieren, die ich eben angesprochen habe. Du musst in der Lage sein, deine Geschichte so schnell es geht auf den Punkt zu bringen. Auch das kommt natürlich mit der Erfahrung. Wenn man das viel gemacht hat, dann weißt du schaffst es innerhalb von 20 Sekunden. Oder dann bist du in der Lage mit so ein bisschen, ich nenne das immer Verbalerotik oder Wortakrobatik, auch wenn ein toller Schlag ist, dann kommentierst du den, kommst danach zu dieser Geschichte zurück und bringst die zum Ende. Aber das ist schwierig. Und da muss man halt auch genau gucken. Und das hat ja dann auch was mit Recherche zu tun. Welche Geschichte ist mir am wichtigsten? Wie viele habe ich? Das merke ich immer bei jungen Kolleginnen und Kollegen, die gerade da sind. Die wollen dann in den ersten 30 Minuten schon zeigen, was sie alles toll recherchiert haben. Das ist ja süß und auch irgendwie berechtigt. Aber ich versuche dann immer die Metapher zu nehmen, wenn du Gäste zum Grillen hast, ja, und hast alles eingekauft. Du hast Lamm selber mariniert, du hast Filet, du hast Gemüse, du hast alles da. Würstchen. Wenn du das alles am Anfang auf den Grill schmeißt, so, dann kann der eine ein Filet, der andere ein Lamm, der nächste irgendwas, ein Würstchen essen, der Rest verbrennt, der bleibt da liegen und verkohlt. Also schmeiß nicht alles, was du hast, direkt am Anfang auf den Grill, weil es auch zu viel ist für die Leute zum Konsumieren. Mach das lieber in Etappen und sag dir, ich würde gerne die Geschichte bis Freitagabend erzählen, weil sonst ist sie überholt. Die andere hat vielleicht auch bis Sonntag Zeit, vorausgesetzt, dieser Mensch macht den Cut. Und deswegen, das ist ein Erfahrungsthema, glaube ich.
Apropos Recherchen, wie bereitet, und ich meine, du kannst natürlich nur für dich sprechen, aber wie bereitet ihr euch vor auf ein Turnier, wie jetzt zum Beispiel den Ryder Cup in Bethpage?
Das große Glück ist ja, dass wir die Jungs, also oder ich jetzt speziell, ich kenne diese Spieler seit 10, 15 Jahren. Ich habe sie immer als Fan betreut. Ich habe viele Jahre Chefredaktion für Golf bei Sky gemacht. Jetzt mache ich es als Freelancer immer noch weiter. Ich habe das große Glück und Privileg, dass ich 80% von den Jungs auch privat kenne. Ich weiß, wie die ticken, ich weiß, wie die sind. Wir haben gesprochen miteinander, kann so ein paar Geschichten über sie erzählen. Das hilft natürlich extrem. Heißt aber auch in der Konsequenz, ich muss jetzt nicht mehr recherchieren, welcher Spieler hat mal wo gewonnen oder ist wie alt, sondern das sind Sachen, die lernt man mit der Zeit, die hast du dann im Langzeitgedächtnis drauf, so ein bisschen wie Vokabeln lernen. Und dann datest du das einfach nur ab, weil du ja weißt, okay, Billy Horschel hat letztes Jahr da gewonnen und ne, so, das weiß man dann einfach. Meine Vorbereitung ist dann vielmehr jetzt bei Bethpage zum Beispiel, ich gucke mir genau die Wiese an. Wie ist der Platz? Ich gucke mir die Yardage-Books an. Wo sind Bunker in der Drive-Landezone? Wo ist es tricky? Wo hast du Risk and Reward? Wo könnte es heiß werden? Dann guckst du dir mal alte Events auf dem Platz an. Wo waren die Löcher, die vielleicht über Sieg oder Niederlage entscheiden? Längen, wenn, also Länge ist ja oft ein Thema. Ne? Geht das da bergauf? Geht das da bergab? Wo liegt das? Was ist in der Nähe? Finde ich auch immer schön, wenn man so ein bisschen erzählen kann, dass du hier in der Gegend irgendwie hast du. Kannst ja wunderbar in Palm Beach oder sowas machen, dass du sagst, du hast ja auf einer Fläche von 20 Quadratkilometer 45 Golfplätze. So, das sind die Sachen, die ich dann eher recherchiere. Platzrekorde, was ist das beste deutsche Ergebnis auf dem Platz? Gab es mal aus schwarz-rot-goldener oder österreichischer Sicht irgendwelche Dinge, die da vielleicht erwähnenswert sind? Und so setzt sich das Puzzle zusammen. Das ist ganz interessant. Manchmal brauchst du 2 Stunden und manchmal verlierst du dich 2 Tage, weil du immer noch mal was findest und denkst, oh, das interessiert mich jetzt. Hier könnte man noch mal was machen. Ja, das ist eigentlich der Hauptfokus.
Dan Hicks, Golfkommentator bei NBC Sports seit 1992, hat mal gesagt, die Arbeit eines Golfkommentators erfordert Recherche und Vorbereitung, damit man viel über das Spiel, die Spieler, den Platz, das Turnier und so weiter weiß. Man kann nie genug vorbereiten.
Da würde ich fast Veto einlegen, weil mein Gefühl ist, dass zu viel Vorbereitung fast auch ein bisschen einschränken kann. Wenn ich mir, also es ist, mein großer Mentor im Fernsehen ist vor über 20 Jahren Johannes B. Kerner gewesen. Der hat auch meine Frau und mich verkuppelt übrigens. Er verbindet, war eine prägende Rolle in meinem Leben. Und der hat immer die SZ, die FAZ und die Bild gelesen als Vorbereitung. Ich habe früher mit ihm Champions League gemacht bei Sat.1 und sowas. Und der Johannes sagte immer, ich möchte, wenn ich eine Frage stelle und eine Gegenfrage bekomme, möchte ich die Gegenfrage beantworten können. Er sagte, es ist das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn mich einer auflaufen lassen will und irgendetwas fragt und ich habe darauf keine Antwort. Und das ist, ich glaube, dass der Ansatz sehr, sehr gut ist. Man muss nur schauen, dass es nicht so eine Art von Besessenheit wird, weil, und jetzt komme ich wieder zu dem, was ich eben gesagt habe. Wir sind doch als Reporter oder als Moderatoren oder als Kommentatoren nicht wichtig. Wir sind doch scheißegal. Wir müssen uns aus dieser Gleichung exkludieren, meiner Meinung nach. Es gibt einen Profisportler, der überdurchschnittlich herausragende Leistungen bringt und zu den besten 250 auf dieser Welt in dieser Sportart gehört. Das ist die eine Komponente. Und auf der anderen Seite steht ein Interessent oder eine Interessentin, die viel Geld jeden Monat bezahlen, um diese Jungs zu sehen. Sprich, ich darf auch meine Rolle, finde ich, nicht überinterpretieren. Ich bin am Ende nur ein Transporteur oder ein Katalysator für Neugierde, aber auch für Info und Entertainment, also dieses Infotainment. Ja, deswegen bin ich so leidenschaftlich. Ich möchte den Leuten Dinge vermitteln, die sie nicht erleben können, wenn sie nicht vor Ort sind. Und das ist mir viel wichtiger, als zu sagen, das war jetzt der 817. Dreipad im 420. Loch. Ne? Ich übertreibe jetzt Fantasiezahlen, aber die Dinger, da hat die PGA Tour 20 Leute pro Turnier, die das recherchieren und die das dann schon einblenden. Und dann kann man das aufgreifen. Wenn ich das nicht aus dem FF drauf habe, glaube ich, kann man das verzeihen. Wenn ich aber hingehe und meine emotionalen Antennen anhabe und gucke links und rechts, wo ist eine schöne Geschichte? Ist da vielleicht die Patentante und hat Tränen in den Augen oder kaut an den Fingernägeln vor Nervosität? Das sind doch die Momente, die für mich viel bedeutender sind als dieses letzte Prozentpünktchen im Detail und in der Statistik und in der Vorbereitung.
Ja, ich meine, diese Gründlichkeit, diese gründlichen Recherchen kommen ja eigentlich aus dem Zeitschriftenjournalismus, wo ja jedes Wort umgedreht wird, nicht? Aber ich denke genau, ich meine, diese fundierten Ansichten, die Gründlichkeit, die Fähigkeit, das Turnier zu lesen, sich selbst, du als guter Golfer, ehemaliger sehr guter Golfer, dich in den Moment hineinzuversetzen. Ja, es ist unmöglich, jemandem zu erklären, wie sich 13 auf dem Stimp anfühlt. Ja, ich meine, das ist unmöglich.
Ich sage mit einer Murmel auf einer Glasplatte.
Ja, bei mir ist es die Motorhaube von einem VW Käfer.
Ja, auch schön.
Auch den Wortschatz, den man braucht und sich nicht im Jargon zu verlieren und alles solche Sachen, sind ja alles diese Fähigkeiten jetzt, die du auch schon erwähnt hast, die einen guten Kommentator von einem durchschnittlichen Kommentator unterscheiden. Und kann man diese Fähigkeiten lernen?
Ja. Ja, kann man lernen. Man braucht das Rampensaugehen. Ja, du musst schon so ein bisschen Thomas Gottschalk in dir haben. Du musst sagen, dass du voller Selbstbewusstsein, voller Überzeugung, voller Entschlossenheit auf eine Bühne gehen kannst, die in dem Fall keine Bühne, sondern nur ein Mikrofon ist. Aber du musst dir schon drüber im Klaren sein, da hören dir jetzt ein paar 10.000 oder mehr Menschen zu. Bei einem Ryder Cup kann es sein, dass da in Toto siebenstellig Menschen zuschauen, zuhören über einen gewissen Zeitraum. Wenn man alles kumuliert, und weil ja auch das Internet so viel mittlerweile vervielfältigt und so. Und du kannst auf jeden Fall einiges davon lernen. Du musst aber, glaube ich, vor allen Dingen deinen eigenen Stil finden. Das ist für mich das Allerwichtigste, dass du wirklich hingehst und etwas hast, womit du selber dich wohlfühlst. Und du kannst ein wahnsinnig guter Golfer gewesen sein. Ja, ein Ex-Profi gewesen sein. Du kannst Riesenerfolge gefeiert haben. Wenn du dieses Rampensaugehen nicht hast oder dir dich schwer tust, in der Sprache Sätze zu formulieren, dann wird es immer zäh sein. Dann bist du am Ende zu viel mit dir selbst beschäftigt und zu wenig kannst du dich nur auf die Sache konzentrieren. Deswegen, ja, man kann es lernen bis zu einem gewissen Punkt, aber dafür muss ich alles andere loslassen, mir selber vertrauen und einfach ich sein. Und ich versuche auch immer mit jungen Menschen und mit Kolleginnen und Kollegen, die anfangen gerade zu sprechen und sagen, sei du. Und das ist natürlich nicht einfach, das alles auszublenden, aber ja, man kann es lernen und man muss verdammt nochmal üben. Ja, wenn ich einmal im Monat kommentiere, 4 Tage, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass wenn ich zwischen dem letzten Tag und dem ersten Tag nichts mache, dass es dann geht. Das ist ja genauso wie wenn ich ein Scratch-Golfer bin und ich spiele jetzt ein Turnier und spiele eine Paarrunde und dann warte ich einen Monat und gehe aufs erste Tee kalt und habe die Erwartung, jetzt spiele ich mal eine Scratch-Runde. Das funktioniert nicht. Ja,
vielleicht ist das, was Dan Hicks gemeint hat.
Verbunden. Genau.
Ja, das hat wahrscheinlich Dan Hicks gemeint, aber ich stimme dir über, dass man das lernen kann. Alles außer dem Instinkt und der Leidenschaft zum Sport und zum Spiel und zum Kommentieren. Das kann man nicht lernen.
Nein, nein. Du brauchst diese bedingungslose Liebe schon zu dem Spiel. Und ich wiederhole mich da gerne, du musst dich selber aus dieser Gleichung rausnehmen. Du bist scheißegal als Kommentator. Du musst es gut machen wollen und du brauchst auch so einen journalistischen Ansatz zu wissen, wie spreche ich jetzt die Leute an und nehme ich die ausreichend an die Hand und wie filter ich Geschichten, was kann als erstes hinten überfallen, wo bin ich vielleicht ein bisschen beharrlich, aber du bist selber völlig egal. Nochmal, Profisportler, Abonnent, dazwischen ist nichts wichtig.
Ja. Apropos Verkupplung und
Ja.
unser Johannes B. Kerner ist ja der Martin Borgmeier gewesen.
Genau.
Ich habe einige Messages gekriegt. Was, der Bauer kommt zu dir? Das gibt, wie du den manchmal fertig machst und so weiter. Wenn ich kurz und wir haben uns ja auch darüber unterhalten und es war nie irgendwie persönlich. Das war dann als Sky-Kunde, der unzufrieden war, vielleicht mit einigen Sachen. Aber lass mich kurz die Geschichte erzählen. Martin, der ja auch schon ein paar Mal bei uns war und der ein super Typ ist und der auch ein guter Freund von dir ist, hat mich angeschrieben, hat gesagt, du, pass mal auf, der Flo Bauer hat mich nach seiner Nummer gefragt, er sucht das Gespräch. Ist das okay? Und ich habe ihm zurückgeschrieben, finde ich super, hier ist meine Nummer, gib sie ihm. Viertelstunde später das Telefon geklingelt. Wir haben uns sofort gut verstanden.
Na klar.
Nichts war alles auf einer Ebene und ist noch nicht so lange her. Das war, glaube ich, letzte Woche. Also danke an den Verkuppler Martin Borgmeier. Aber wer traut sich schon Nein zu sagen an einen 2 Meter Hünen in super kurzen Hosen?
Vielleicht würde er ja noch unser Amor, ne?
Ja,
Aber
genau,
weißt du,
das wäre so.
sprechenden Menschen kann geholfen werden, ne? Und ich habe ja auch sofort gesagt, dass ich nicht eine Sekunde Motivation hatte, irgendwie dich zu bitten, hör auf damit, mit dem Bashing oder wie man es nennen will, oder zumindest mit dem öffentlich kritisieren oder mach es an. Also wirklich null. Ich war nur neugierig. Warum? Also, weil ich will ja besser werden. Ne? Ich weiß, A, du kannst es nicht allen recht machen. Ich weiß, Golf ist in der Art der Berichterstattung bei Sky auch auf vielen Ebenen noch ausbaufähig und einfach mit viel Potenzial gesegnet. Und ich weiß, dass ich selber auch nicht perfekt bin. Ja, ich habe zwar ein riesen Selbstvertrauen, keine Ahnung, wo das herkommt, aber ich weiß ja auch, dass ich manchmal übers Ziel hinausschieße. Und ich verstehe auch jeden, der hingeht und sagt, boah, Bauer, das ist ein bisschen viel. Ja, manchmal bist du 10% drüber. Tolle Leidenschaft, alles super. Oh, aber manchmal ist das 7er Eisen 5 Meter dran an der 12 eben nicht. Ja, wie der Schuss von Jamie Donaldson beim Ryder Cup in Glen Eagles zum Beispiel.
Genau. Ja, ich meine, meiner Meinung nach wird viel zu wenig Kritik geübt, gute Kritik geübt, weil Leute einfach, keine Ahnung, warum die das nicht machen. Aber apropos die Spieler, die kommentieren, auch was du vorhin gesagt haben, viele Spieler. Und wenn man sich die Geschichte in den USA anguckt mit Johnny Miller und Azinger und Faldo, die alle kommentiert haben, was die alle einen auf den Sack gekriegt haben. Ich habe manchmal das Gefühl, und das hat damals Miller, Azinger und Faldo ein bisschen von den anderen abgesetzt, dass ehemalige Spieler nicht die Cojones haben, ihre ehemaligen Kollegen zu kritisieren.
Ich glaube, das ist Typenfrage. Ich glaube, das ist Typen. Es gibt ein paar, die sind total diplomatisch und es gibt ein paar, die hauen gerne drauf. Man guckt dir doch beim Fußball an. Olli Kahn oder Basti Schweinsteiger haben nie was gesagt. Mehmet Scholl hat gesagt, Mario Gomez hatte Angst gehabt, dass er sich wundend liegt. Ne? Also, das
Liebe
ist
Mehmet.
Dito. Es ist eine totale Typenfrage, ja. Und du wirst niemals schaffen, dass ich jetzt hier einzelne Menschen aus unserem Sky-Team irgendwie bewerte oder da einzelne Dinge raushole. Aber jeder hat da auch seine eigenen Stärken. Und ich finde es, solange man selbst bleibt oder solange jeder er selbst bleibt oder sie selbst bleibt, dann ist schon mal, glaube ich, ein sehr, sehr guter Weg eingeschlagen. Mit dem Moment, wo ich mir zu viele Gedanken mache, ist es schwierig. Und die Leute, die sich nicht trauen zu kritisieren, obwohl sie es gerne tun würden, machen sich zu viele Gedanken damit.
Genau.
Ich hoffe, du verstehst, worauf ich
Ja, auf
hinaus
jeden
will, ne?
Fall, auf
Und
jeden Fall.
kein Mensch guckt das. Die Jungs stehen ja auf dem Platz. Du glaubst doch nicht ehrlich, dass sich irgendeiner von diesen Typen da draußen nochmal die Sky-Übertragung im Review anschaut, wo der siebenmal im Bild ist und dann sagt, ja, was hat denn der XY über mich gesagt?
Ja, macht
Deswegen,
keiner.
aber Das ist
Ja.
die Frage.
Ja, aber und das ist, um vielleicht nochmal das mit Sky ein bisschen anzusprechen. Und ihr habt ja bestimmt auch eure Zielgruppe. Ihr wisst ganz genau, was für Leute da Sky Golf abonnieren und so
Wissen wir
weiter.
tatsächlich nicht.
Bitte?
Wissen wir tatsächlich nicht.
Wisst ihr
Wünscht,
nicht, aber ihr
ich
habt
wünschte, wir
bestimmt.
wüssten das, ja.
Ja, das wisst ihr nicht.
Nein, also weil es so schwierig ist, rauszufinden. Also zu sagen, der hat Sky nur wegen Golf. Wir haben Schätzungen, die ich wahrscheinlich nicht sagen darf, aber es sind erschreckend wenige. Wenn du überlegst, dass Sky über 5,5 Millionen Abonnenten nur in Deutschland hat, dann ist, wir sind im Bereich von vielleicht ja, 1% oder irgendwie sowas, wo man schätzen, hoffen kann, dass die Sky nur wegen Golf haben. Aber es ist ja, ich mag jetzt, also ich will gar nicht so viel über mich selber reden, aber ich kriege es ja mit, wenn ich zum Beispiel auf Golfplätzen bin, egal ob in Deutschland, in Österreich ist es ganz extrem, aber die Leute erkennen einen natürlich ab und zu. Ne? Die Leute gehen dann hin und sagen, hey, du bist doch der Bauer und die meisten sagen, glücklicherweise ist geil, du bringst da so viel Frische rein und du bist so unterhaltend und du bist so echt und so irgendwie so dynamisch. Und ein paar andere gehen auch hin und sagen, boah, halt mal den Schnabel und du redest viel zu viel. Ich kriege auch teilweise über Instagram oder über E-Mail, wo Menschen wirklich meine E-Mail-Adresse recherchieren, habe ich vor ein paar Wochen eine Mail bekommen während der US Open mit Martin. Ich hoffe, dir fällt die Zunge ab und du wirst nie wieder sprechen können. Also,
What?
ja klar, da draußen sind natürlich auch ein paar gehirnamputierte Menschen unterwegs, aber das muss man ausblenden. Das ist ja auch völlig okay. Also ist nicht okay, aber das muss man einfach abprallen lassen. Nur das ist interessant. Wenn man denkt, dass eigentlich die ganzen Mannschaftsspieler nur vorm Fernseher sitzen und das konsumieren und abfeiern, nee, es ist wirklich nicht der Fall. Vom 80-Jährigen über die 50-Jährige, über den 14-Jährigen Jungen, das ist ein Querschnitt durch alle Golferinnen und Golfer in unserer Dachregion. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ich bin so oft überrascht, wo du denkst, die guckt das Tour Championship bis zum Ende. Wahnsinn. Also, wo man überhaupt nicht damit rechnen würde. Deswegen ist es so, und das habe ich ja eben schon mal gesagt, die Leute wirklich anzusprechen oder alle adäquat anzusprechen. Boah, das ist für mich das größte Mysterium nach wie vor.
Ja, ich meine, und ihr habt ja auch diese Vielfalt in eurem Kommentatorenteam, nicht? Ich meine, das geht ja jetzt du auf der einen Seite und Adrian Grosser auf der anderen. Das ist ja auch wie David Fairley und Peter Alliss, nicht? Das sind ja Extreme, jetzt sage ich mal.
Sind zwei Pole, ja.
Und alles zwischendrin. Wie baut ihr denn dann für die Turniere dann eure Konstellation zusammen? Wer kommentiert nach wem oder wer kommentiert mit wem, wenn ihr als Doppelkommentatoren agiert? Damit jemand, wenn ihr dann wechselt, nicht sagt, oh, jetzt kommt der Grosser, jetzt schalte ich weg. Der ein Fan ist von dir und jemand, der ein Fan von Adrian ist, sagt, oh, jetzt kommt der Bau, jetzt schalte ich weg. Da geht doch bestimmt auch Arbeit und Gedanken da rein, wie ihr das zusammenstellt.
Gott sei Dank gibt es ja die englische Tonoption, ne? Das heißt, die Leute müssen nicht wegschalten, aber können zumindest nur die Soundoption ändern. Ich bin ja jetzt nicht mehr in Amt und Würden bei Sky, ne? Ich habe zum 1. Oktober letzten Jahres habe ich da aufgehört, nach 10 wundervollen Jahren und einer tollen Entwicklung und voller Stolz, Dankbarkeit und Freundschaft. Ich mache es ja jetzt nur noch als Freelancer. Aber in der Zeit, wo ich noch aktiv gewesen bin, haben wir schon versucht, 3, 4 Monate im Vorfeld die Dienstpläne auch zu machen und zu schreiben. Und ich glaube, dass es so ein ständiges Geben und Nehmen ist, dass du auf der einen Seite versuchst, Rücksicht drauf zu nehmen, auf die Befindlichkeiten der Leute, dass die sagen, ich habe an dem und dem Wochenende, wird meine Schwester, weiß ich nicht, hat die Kommunion und dann brauche ich, mache ich bitte PGA-Tour, weil ich muss da vormittags, ne, XY, da versucht man natürlich Rücksicht drauf zu nehmen. Du hast dann teilweise Phasen, Slots, da gibt es Urlaubszeiten. Das sind dann Zeiten, wo jemand wie Flo Fritsch auch als Trainer natürlich aktiv ist und jedes Wochenende mit den Mannschaften auch weg ist. Die sind dann einfach nicht greifbar, nicht verfügbar. Dabei brauchen wir uns nichts vorzumachen. Außer Adrian und Gregor sind das natürlich alles Leute, die noch ein normales Leben haben und das nicht der Hauptjob ist. Aber dafür fehlt ihnen natürlich an der einen oder anderen Stelle noch ein kleines bisschen Erfahrung, wo Adrian und Gregor das halt im Vierteljahrhundert halt machen. Die kannst du nachts um 3 mit 4 Promille wecken, was sie nie haben, aber könntest du tun und sagen, kommentiere mir jetzt mal mit den Masters-Finalsonntag und die werden das in Perfektion in der Lage sein zu machen. Jeder auf seine eigene Art und Weise. Und ja, deswegen manchmal haben, also wir haben natürlich schon Ideen, dass du sagst, das ist ein gutes Duo, die verstehen sich gut, die können das schön miteinander machen. Beim Ryder Cup zum Beispiel haben wir jetzt auch zwei Teams gebildet mit jeweils zwei Leuten, die bleiben die kompletten Tage über zusammen und machen das dann gemeinsam. Und dann versucht man das so ein bisschen entstehen zu lassen. Das ist ein ständiger Kommunikationsprozess auch, dass du sagst, hey, wie war es mit dem und wie ist hier und könntest du dir das vorstellen und dort mal was und da. Das sind alles, das ist Work in Progress. Wir sind da auch noch nicht am Ende und wir wissen noch nicht genau, was cool ist, weil auch das Feedback natürlich immer auch angeschaut werden muss von der Community draußen. Wer findet was gut? Aber da steckt, manchmal ist es limitiert, aber da steckt natürlich schon viel Idee hinter, dass man sagt, wir
Ja,
wollen das bestmögliche Programm machen.
kannst du uns die Teams für den Ryder Cup verraten?
Gregor und Adrian und Irek Miskov mit, wer ist denn der vierte? Jonas Friedrich, glaube ich.
Und du bist vor Ort?
Ich bin vor Ort mit dem lieben Noah Podelko, mit dem ich auch das Tour
Ja,
Championship gemacht
finde ich
habe.
super, den Noah.
Der Noah ist
Kannst
mein,
du
also quasi das, was ich vorher gemacht habe, diese Redaktionsleitung, diese Projektleitung, die macht der Noah jetzt. Und
Ja.
genau, und wir beiden sind vor Ort und machen das gemeinsam und haben das große Glück, dass wir uns auch gut kennen, gut verstehen. Und ich glaube, wir haben heute ein anderthalbstündiges Meeting dazu gehabt und haben sau viele Ideen, die wir da mitbringen können, um einfach Akzente zu setzen. Weil mein Motto war immer, ich will weg vom Abbilden hin zum eigene Geschichten erzählen.
Ja,
Und mehr
das ist
davon
auch
sein
gut
lassen.
so. Wo machen wir jetzt weiter? Jetzt machen wir weiter mit. Du hast gerade gesagt, dass Adrian und Gregor wirklich die einzigen sind, die das jetzt schon ein Vierteljahrhundert machen und die anderen machen alle noch nebenbei was. Es wird ja im Sportkommentatoren überhaupt im Fernsehen sehr wenig über Gehälter gesprochen. Aber und wenn du da nicht drüber sprechen willst, das ist auch cool. Aber diese Kommentatoren, die in den USA rumlaufen, oder auch vielleicht die für Sky in England rumlaufen, ich meine, ein Jim Nantz, der viel verdient ja auf jeden Fall siebenstellig.
Ja, also ich glaube, behaupten zu können, dass wir die Rahmenbedingungen und die Verhältnisse, wie sie in den USA herrschen, bei uns niemals werden erreichen können. Also du wirst schon lange nicht mehr reich mit Fernsehen. Also nicht, dass es von irgendeinem von uns auch nur eine Sekunde der Antrieb wäre oder die Motivation wäre. Wir machen das, weil wir es lieben, weil das für uns ein wahr gewordenes Privileg ist, das machen zu dürfen. Aber ich sag mal, wahrscheinlich sind Gottschalk, Harald Schmidt, Johannes B. Kerner und jetzt vielleicht so Leute wie Joko und Klaas, die letzten, wo du wirkst, oder Stefan Raab, wo du richtig viel Geld verdienen kannst im Fernsehen. Ja, die meisten Leute sind dann auch einfach fest angestellt. Jetzt bei uns nicht, aber viele sind fest angestellt, dann haben die Verträge und dann passt das. Und so diese richtig goldenen Zeiten sind vorbei. Und es ist leider am Ende auch Golf, ja. Wenn du Rechte wie Fußball hast, da hast du natürlich auch nochmal ganz andere Hebel drin und kannst dich da besser positionieren und sagen, ich habe jetzt irgendwie hier auch 50, 60, 70 oder 100.000 Follower bei Instagram. Wir nennen das immer NIL, also Name, Image und Likeness. Ja, also meine Beliebtheit, mein Name und meine Bildrechte oder Sprachrechte kannst du haben, lieber Sender, aber dafür musst du es bezahlen. Ne? Inklusive aller Social Media Reichweiten.
Ja, Social Media kommen wir vielleicht auch noch gleich drauf. Ein bisschen Luft zu schnappen. Dein Lieblings-Golf-Kommentator, deutschsprachig, englischsprachig und of all times.
Ich liebe Gregor Biernat und beneide ihn, weil der Gregor in der Lage ist, so vieles zu vereinen. Ja, der macht alles auf so einer ganz entspannten Ebene. Der kann aber auch aus dem Sattel gehen, wenn er ausreichend emotional ist. Der Gregor ist selber ein sehr guter Scratch-Golfer. Der kann was mit Statistiken und mit Analyse anfangen. Greg ist für mich das beste Gesamtpaket. Das habe ich ihm auch immer wieder gesagt in der Zeit, wo ich noch da in Amt und Würden gewesen bin. Ich habe gesagt, du bist die Benchmark und das ist toll. So, das ist wirklich super. Deswegen mein Lieblingskommentator im deutschen Bereich ist.
Für 3 oder 4 Promille muss man schon ganz schön viel Champagner trinken, um da hinzukommen.
Ja, genau. Ja, absolut. Genau. Time for Champagne, sage ich dann.
Genau.
Aber okay, das ist im deutschsprachigen Raum. Also ich mag Gregor wirklich extrem gerne und versuche auch immer, mir viel von ihm abzugucken. Ich mache jetzt Wentworth mit ihm zusammen, da freue ich mich extrem drauf. Mhm. Und auch so ein bisschen gucken, wie man sich ergänzt. Ne? Auch so die emotionale Fingerspitzengefühl noch mal ein bisschen schärfen. Englischsprachig, wow. Muss es ein Kommentator sein oder dürfte es sogar auch ein Reporter oder sowas sein?
Also, keine Ahnung, was der Unterschied ist. You do it, was immer du willst.
Ich finde Nick Doherty bei Sky UK spitzenmäßig. Spitzenmäßig. Der Mann hat eine Wortfantasie, der bildet Sätze, der steht da mit den ganzen großen Namen und macht da ein Konzert draus, der orchestriert die verschiedenen Dinge. Das ist super.
Ja.
Und ich finde Trevor Immelman.
Aha.
Als Analyst der Schwünge phänomenal. Trevor Immelman
okay.
und Justin Leonard in den USA, wenn die so eine Superstromo von Schwung haben, egal ob von Scheffler, Fleetwood oder wem auch immer, und dann
ja.
in so einer 2-minütigen Sequenz einfach so die verschiedenen kinematischen Ketten erklären, warum der Typ das Ding jetzt mit 186 Meilen Ballspeed mitten auf die Bahn malmt,
ja.
da sind die Jungs für mich unschlagbar. Finde
ja.
ich ganz, ganz toll.
Harry Valerian.
Du meinst es als Golfkommentator
Ja.
damals? Ich bin ja erst 39, ne? Deswegen, ich habe das immer nur mit den ganzen Auszügen gehört. Ist nicht in meiner Top-Liste mit dabei.
Ja.
Nein.
Aber Auszügen, hast du gerade gesagt, hörst du dir jetzt nicht in der Vorbereitung Turnier, aber um als Kommentator zu wachsen, andere Kommentatoren an?
Ja, ich bin. Das habe ich aber auch genauso gelernt. Ich bin keiner, der den Status quo akzeptiert. Ich frage immer nach dem Warum. Ich gehe nicht hin und sage, das gefällt mir nicht, sondern ich will immer für mich selber rausfinden, warum gefällt es mir nicht. Und übrigens auch vice versa, wenn ich etwas cool finde, dann überlege ich mir, warum finde ich das cool? Warum mag ich diese Art von Kommentieren? Was spricht der bei mir an? Warum spricht der das bei mir an? Ist es jetzt gerade nur meine Phase oder ist es eine Tagesform oder was finde ich cool? Was hat der, was mich irgendwie triggert? So. Und das versuche ich mir natürlich schon abzugucken und das Level of Detail sehr, sehr hoch zu halten. Ja, ich höre mir die anderen an, aber gar nicht wertend, sondern eher inspirierend. Aber ich höre mich natürlich auch selber. Also ich kann jetzt nicht nach 4x6 Stunden Tour Championship mir diese 24 Stunden nochmal im Nachgang anhören, aber ich habe einen golfverrückten Sohn, der ist 10 Jahre alt, der speichert das dann immer und wenn er einpennt, guckt das am nächsten Tag und dann höre ich schon mal ein Stündchen mit und irgendwie und versuche dann auch schon natürlich sehr, sehr hart mit mir ins Gericht zu gehen. Ich bin wahrscheinlich mein härtester Kritiker und zu überlegen, was hast du denn da jetzt für eine Scheiße geredet oder war das cool, ne? Also auch das ist ja auch ein ständiger Work in Progress, weil die Zeit ist nicht da, um zu analysieren oder sich zu überlegen, gehe ich jetzt voll aus dem Sattel oder nicht. Das muss in the blink of an eye passieren, sonst ist es nicht mehr authentisch.
Ja. Du als Golfer, Linksgolf oder Parkland?
Parkland.
Parkland. Tiger oder Jack?
Als Goat?
Mhm. Deine Goat. Oder kann ja auch ein anderer sein.
Die Zahlen von Jack sind so krass, dass anhand der Zahlen ist Jack the Goat, anhand des Impacts im Golf ist es Tiger. Es ist für mich eine unfassbar schwierig zu beantwortende Diskussion. Aber Tiger. Tiger hat
Tiger.
Dieses Spiel geprägt wie
ja.
kein anderer.
Anscheinend plant er ja was für 26, habe ich heute noch gelesen, dass wir da vielleicht was von ihm erwarten können.
Ja.
Dein Lieblingsmajor?
Masters.
Masters.
Mhm.
Bist du zu Hause so wie vor der Kamera?
1:1. Mich gibt es nur in einer Version. Ich bin zu Hause so wie bei meinen Freunden wie im Fernsehen. Vielleicht nicht, vielleicht rede ich etwas gröber manchmal, wenn die Kamera aus ist, aber es gibt nur eine Version von Flo Bauer.
There you go. Dein Lieblingsgolfbuch?
Boah, ich habe noch nie in meinem Leben ein Golfbuch gelesen.
Wow.
Ich habe noch nie eins gelesen. Deswegen sage ich, das Einzige, das ich kenne, das von meinem lieben Freund Jonas Kölbing, mit dem ich früher in den Länderpokalen schöne Schlachten hatte. was er mit seinem Vater Axel geschrieben hat. Keine Ahnung, wie das heißt, aber das sein erstes. Ich habe tatsächlich noch nie ein Golfbuch gelesen.
Sie
Können
hören
Sie mir
es hier
mal eins
zuerst.
überfahren?
Ich habe aber gar keine Zeit für.
Ja.
Dein Lieblingsgolfplatz. Wenn du
Wenn
noch
es
einen
sehr
Platz spielen
ist.
könntest, welcher Platz wäre es?
Oh, wow. Ja, okay, ich muss Augusta sagen. Weil ich finde auch Pebble Beach geil, aber wenn ich die 2,50 habe, dann kann ich nach Pebble Beach fahren. Augusta geht nicht.
Ja, genau. Du bist ja auf dem Auto und wir haben ja auch telefoniert. Du fährst ja dann auch immer hin und her. Nimm uns auf einen Bummel deiner Playlist im Auto mit. Was sind denn da, was gibt es denn da zu hören im Moment?
Oh wow, das ist eine super interessante Frage, weil da merke ich immer, wie volatil ich bin, offensichtlich. Also ich habe gestern eine Playlist im Auto angehabt, die habe ich auch immer an, wenn ich laufen gehe. Und da sind Sachen drauf wie MTV Unplugged Crow, ja, zum Beispiel. Das Lied heißt Hey Girl, das ist total cool. Dann habe ich da von Rita Ora Fight Song drauf. Da habe ich von den Toten Hosen an Tagen wie diesen drauf. Von Lücke Lee, I Follow Rivers. Da habe ich von ABBA Thank You for the Music drauf. Da habe ich von Peter Maffay Nessaja drauf. Ne? Ich wollte nie erwachsen sein. Wow, da ist von Queen was drauf. Da ist von AC/DC was drauf. Das ist wahr. Und da ist sogar, halt dich fest, da sind Disney-Lieder drauf, zum Beispiel von Vaiana. Ich bin bereit, weil ich habe eine 6-jährige Tochter. Da ist natürlich diese ganze Prinzessinnen-Geschichte gerade Wahnsinn. Und ich bin beeindruckt, wie hoch und wie gut die Qualität von diesen Disney-Dingern ist. Ich bin musikalisch sehr interessiert und sehr verwöhnt. Ja, aber mein Geschmack ist vielseitig, was Musik angeht.
Von den Toten Hosen und AC/DC über ABBA zu Disney.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn.
Großartig. Wer war dein Golf-Idol growing up, als Spieler, als du gespielt hast noch?
Ja, es ging los mit Lee Westwood damals und dann kam natürlich Tiger, ne? Also ich habe angefangen, Golf zu spielen Mitte der 90er und Tiger kam dann ja, 97 war ja dieser Breakthrough und davor, ich habe Lee Westwood immer geliebt. Ich habe Ernie Els immer geliebt, wirklich. Ich habe Mark O'Meara total cool gefunden und dann kam natürlich irgendwann Tiger. Und ich muss auch Bernhard Langer nennen, aber so. Tiger war derjenige, der mich vor den Fernseher geholt hat. Tiger war derjenige, wo mein Vater mich damals geweckt hat, hat gesagt, wir müssen noch damals der Premiere World Schlüssel in den Decoder gesteckt, dieses weiße Ding, die wenigsten werden sich erinnern können, hat gesagt, wir müssen heute Masters gucken. Wir müssen. Und übrigens mache ich es mit meinem Sohn genauso. Ich sage ihm, Masters Sonntag, das war Gott sei Dank in den, glaube ich, Osterferien dieses Jahr bei uns in Bayern und habe gesagt, Männlein, ich bin ja Rheinländer, also nenne ich meinen Sohn selbstverständlich Männlein. Ich sage, wenn du heute Mittag 2 Stunden Mittagsschlaf machst und sag das mal einem 10-Jährigen, das ist ja eigentlich ein Ding der
Geht
Unmöglichkeit.
gar nicht.
Ich sage, wenn du 2 Stunden Mittagsschlaf machst, dann gucken wir heute Abend bis zum bitteren Ende Masters. 2 Stunden Mittagsschlaf gemacht, Papa, Spezi hingestellt, Popcornmaschine aufgestellt und wir haben, bis das Playoff vorbei war, wie viel Uhr war es? 1:45 Uhr, haben wir da jubelnd auf dem Sofa gemeinsam gesessen.
Grandios.
Memories for a lifetime, ja.
Grandios. Zurück zu deiner Arbeit. Was ist der erfüllendste Teil für dich an deinem Job? Als Kommentator bei Sky.
Die Erkenntnis darüber, dass ich so vom Glück und so vom Privileg geküsst bin, dass ich alle Leidenschaften und wirklich alle Lieben, die ich habe, in diesem Job vereinbaren kann. Ich liebe die Sportart Golf. Ja, ich liebe es aus dem tiefsten Süden meines Herzens. Ich liebe Sprache. Ja, ich habe nach meiner Schule habe ich eine Theaterausbildung hier in München gemacht, weil ich schon seit meinem 14. Lebensjahr auf Theaterbühnen stand und das ganz toll fand. Also ich liebe Sprache, ich liebe die Bühne, ich liebe es aber auch, also zum Beispiel privat, ich bin unglaublich gerne Gastgeber. Ich habe unglaublich gerne Leute um mich rum und lade gerne ein und koche und sage, hey, komm zu mir, ich kümmere mich um alles, habt einfach nur Spaß. Und das ist ja auch so ein bisschen so. Du bist ja auch in gewisser Form ein Gastgeber für Zuschauerinnen und Zuschauer, die dann da hinkommen. Und wirklich die Erkenntnis darüber, etwas zu tun, was ich Arbeit nennen muss, sich aber eigentlich in der Arbeit gar nicht danach anfühlt, sondern wie das wahr gewordene Glück, das ist für mich die größte Erfüllung. Und natürlich Dinge auf eine Art und Weise zu erleben, wie es sonst nicht möglich wäre. Also ich kann beim finalen Putt beim Ryder Cup 5 Meter daneben stehen. Ja? Und wenn einer der Spieler einen fahren lässt, ich höre das nicht nur, ich rieche das. Ich bin so nah dran, ja, als Metapher gesprochen natürlich. Oder auch mit denen reden zu können, weil du bist auf Augenhöhe. Wenn ich jetzt sehr viel Geld habe, dann kann ich hingehen und sagen, hey Spieler XY, ich gebe dir jetzt 100.000 Euro in deine Stiftung, dafür spielst du bitte mit mir 18 Loch. Das macht er. Und unter Garantie wird dieser Spieler dann über jeden Witz, über jeden Joke lachen und einen ganz tollen Tag mit dir verbringen. Aber ist alles aufgesetzt und unauthentisch. Und ich kann mit den Jungs sprechen und wir sind auf Augenhöhe und sie begegnen dir mit Respekt. Und das sind Momente, die kannst du für kein Geld der Welt kaufen. Und die Erkenntnis darüber, das ist für mich die Erfüllung aller Träume, die ich je hatte. Wirklich. Also es könnte für mich keinen geileren Job geben als den.
Super. Welchen Rat würdest du jemandem geben, der in den Job als Golfkommentator einsteigt?
Nimm dich selber nicht zu wichtig. Üben, 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 üben. Setz dich hin und üb, mach den Ton des Fernsehers aus und setz dich jeden Tag, Donnerstag bis Sonntag hin und kommentiere für dich zu Hause. Ja, nimm ein Handy und nimm es auf, kannst du danach feedbacken. Üb, aber vor allen Dingen, nimm dich selber nicht zu wichtig. Kein Mensch interessiert sich für dich, außer deine Familie und dein engster Freundeskreis. Das sind 20 Leute. Die anderen Zehntausenden, die wollen unterhalten werden. Denen ist egal, ob du es bist oder jemand anders.
Ja. Was ich faszinierend finde und so wie ich dich jetzt wahrnehme, ist, du fragst dich nicht, was wollen die von mir hören, das Publikum. Ich meine, der Sender steht ja da auch irgendwie in Verantwortung den Kunden gegenüber. Aber so wie ich das wahrnehme, machst du dir keine Gedanken darüber, was die Leute hören wollen. Denn das würde dich ja dann nicht authentisch sein lassen. Ist das fair?
Ja, du hast recht. Also gar keine Gedanken machen wäre falsch.
Ja,
nein, aber ich versuche ist, die Perspektive so einzunehmen, dass ich die meisten Geschmäcker oder auch Interessen treffe. Ja, nochmal, wenn ich das jetzt analysiere wie ein Scratch-Golfer oder wie so ein Halbprofi, dann ist die Gruppe von Menschen, die ich anspreche, viel zu klein. Dann wird es auch den ganzen Zuschauerinnen und Zuschauern einfach nicht gerecht. Aber wenn ich das interessant finde und meine Neugierde geweckt ist und es mich begeistert und ich finde das super und es berührt mich und es nimmt mich mit, diese Situation, dieser Ausgang des Matches, dieser eine Moment, dann glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es die Leute da draußen auch interessiert und dass es sie genauso neugierig macht wie ich, wie mich. Und deswegen gehe ich hin und frage diese Menschen, Alter, was war denn da los? Bitte Hand aufs Herz, was war da los? Und stell eben nicht diese Fragen, ja, wie konnte Ihnen der Dreiplatt auf der 12 passieren? Ey, sorry, das ist keine Frage für mich. Ne? Das ist einfach nur Geschwurbel. Oder Sie haben jetzt in den letzten 48 Runden 12 Mal den Driver rechts und 17 Mal nach links gehauen. Wo ist da gerade der Sand im Getriebe? Das sind für mich nicht die Fragen, die ich glaube, die nach so einer Runde an Wert sind. Ich will wissen, und zwar ehrlich, wie geht's dir? Auch nach, entweder wenn es ganz toll gewesen ist, das Erlebnis, oder wenn es auch ganz schlecht und enttäuschend gewesen ist, dann möchte ich hören, ey, was geht denn gerade in dir vor? Und wenn da eine besondere Situation war, ein schlechter Schlag, dann finde ich es nicht die Frage gerechtfertigt, dass du sagst, wie konnte es zu dieser Entscheidung kommen oder wie konnten sie diese Entscheidung treffen, sondern so, nimm mich mal mit, was war da los? Was ist da zusammengekommen?
Man sieht es ja nicht nur im Golf, man sieht es ja in jeder Sportart. Ich meine, die Sportler sind so auf diese Interviews gepolt, da kriegst du immer die gleiche Antwort und nicht, es ist, und das passiert, weil die Journalisten immer die gleichen Fragen stellen. Nicht?
Ja, und weil sie trainiert werden.
Ja.
Also gerade die Sportler. Also wenn ich habe 15 Jahre Fußball gemacht, wenn du das vergleichst, die Fußballer und die Golfer, das ist ein himmelweiter Unterschied.
Wirklich. So, ein paar Sachen habe ich noch. Borgmeier hat ja, ich glaube, mit Gregor, mit wem, ich weiß nicht, mit wem er zusammen kommentiert hat, vor ein paar Wochen, der Martin.
US Open, meinst du?
Ich denke, die US Open, genau,
Mit
Oakmont.
mir.
Mit dir, genau. Und fand ich super.
Ich
Können
auch.
wir da mehr erwarten?
Es liegt nicht mehr in meiner Entscheidung,
Ja,
aber
das weiß ich ja, das weiß ich aber.
ich glaube, es ist nicht ausgeschlossen. Jetzt
Ja.
muss man fairerweise dazu sagen, Martina ist ja auch viel unterwegs, ne? Der ist viel in den USA noch, der hat sein eigenes Business, der hat eine tolle eigene Firma, eine GmbH. Der Martin ist nicht nur hochintelligent und super sympathisch, der ist auch extrem umtriebig, der ist sehr verbindlich und die Sachen, die er macht, die macht er richtig. Also da
Ja.
reichen dann auch 120% nicht. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Aber ich würde es mir wünschen, weil der Martin auch einfach ein sehr, sehr massenkompatibler Typ ist. Der hat ein unglaublich emotionales Fingerspitzengefühl und weiß, wie er die Leute ansprechen kann. Der kann mitgehen und trotzdem cool dabei bleiben. Ich würde es mir wünschen. Und da gibt es, ja, da gibt es rudimentäre Gespräche, aber wenn da jemand reinkommt, müsste ja quasi jemand anders für raus. Oder alle anderen müssen ein bisschen abgeben. Ne? Das heißt, da muss man so ein bisschen schauen. Aber ich bin mir sicher, dass Martin Borgmeier und Sky die Geschichte lange noch nicht zu Ende erzählt ist und dass der immer, immer, immer wieder bei uns sitzen wird.
Das freut mich zu hören und ich will jetzt nicht die Borgmeier-Bauer-Team splitten. Ich denke, mit Noah Podelko bist du sehr gut. Aber jetzt werde ich mal kurz Matchmaker spielen. Martin Borgmeier. Als er hier war, habe ich ihm Boris Becker als Partner vorgeschlagen. Habe ich mir noch mal überlegt. Martin Borgmeier und Herbert Fritzenwenger. Herbert Fritzenwenger
Oh,
hat
schöne
20
Grüße an
Jahre
den
lang Biathlon
ECU-Präsidenten.
kommentiert. Vielleicht der
Ja.
einzige Sport, der im Fernsehen langweiliger ist als Golf. Er ist Präsident vom Golfclub Ruhpolding,
Ja.
hat bei uns in der Show gesagt, dafür würde ich noch mal ans Mikro kommen.
Um mit
Also,
Martin zu kommentieren.
ja, na, überhaupt Golf zu kommentieren.
Ja, aber das kriegen wir hin.
Ja,
Also,
das
Herbert,
siehst
wenn du
du.
das hörst, Grüße. Ich habe letztens noch mit ihm
Ja.
zusammengespielt vor ein paar
Siehst du?
Wochen. Das war sehr schön also wenn der Herbert da Bock drauf hat, dann würden wir
Ja.
auf jeden Fall es hinkriegen, mal einen Gastkommentar für einen Tag
Das wäre doch
neben
super.
mir oder neben Pudel oder neben Martin zu machen. Das kriegen
Wir
wir hin.
oben brauchen hier ein bisschen bayerischen Akzent im Fernsehen. Wir haben da keine Angst vor. Lass uns ganz kurz über
Müssen
den
wir
Ryder Cup
Tough Titles
sprechen.
dann arbeiten, ne?
Ja,
Genau.
lass uns kurz über den Ryder Cup sprechen. Wird natürlich wieder phänomenal. Haben dich die Picks irgendwie überrascht, dass Keegan nicht selbst gespielt hat, dass er Marco Pentsch nicht mitgenommen hat, dass Fitzpatrick dabei ist? Da gab es ja viele kleine Geschichten nebenbei mit Fitzpatrick und Billy Foster und wie das angekommen ist bei den Spielern und so weiter.
Die Ryder Cup Picks waren ja in unserer Übertragung der Tour Championship quasi allgegenwärtig. Und wer ganz genau hingehört hat, jetzt klinge ich wahrscheinlich total großkotzig, aber der hat zur Kenntnis nehmen können, dass ich 12 von 12 genau so getippt habe. Also 100% Quote hat mich nicht überrascht.
Bei den
Dass
Amis oder
Keegan,
bei den Europäern? Oder bei beiden?
es waren ja 12 Picks in Summe und ich habe
Ach
tatsächlich
so,
12
also
Ryder
okay,
Cups
ja,
gesehen.
sorry. Sorry,
Genau,
sorry,
also für
sorry,
mich.
12 Picks.
Also bei den Amis war es für mich ganz klar. So, ich
Ja.
wusste, Keegan Bradley wird nicht spielen. Das habe ich auch immer wieder gesagt. Ich glaube, dass die Entscheidung längst gefallen war. Und wenn wir jetzt ehrlich sind, smarter hättest du es nicht machen können. Stell dir mal vor, der hätte gesagt, ich werde nicht spielen, ich bin raus.
Glaubst du,
Und
er
dann
hat Druck
geht's.
gekriegt von jemandem, nicht zu spielen?
Nö, ich glaube eher, dass er Druck gekriegt hat zu spielen. Von sehr
Ja.
vielen sogar, auch von Spielern. Also da ist mir der Trump sogar völlig zweitrangig. Aber ich glaube, dass viele Spieler gesagt haben, hey, geh für uns auf die Wiese. Nur stell dir mal vor, der hätte schon vor Wochen gesagt, ich werde nicht spielen. Was glaubst du, wie groß dann der Druck auf den Jungs, Cameron Young, Sam Burns, Patrick Cantlay etc. gewesen wäre? Der hat das alles gepuffert. Der hat die ganze Aufmerksamkeit, das ganze Storytelling auf sich gelenkt. Und um dann am Ende zu sagen, obwohl der Stachel von Rom noch so tief saß, Klammer auf, für mich auch eine Fehlentscheidung von Zach Johnson, ihn nicht mitzunehmen, aber ist ja egal.
Ja.
Aber der hätte allen Grund gehabt zu sagen, das ist jetzt meine Revanche oder das ist jetzt mein eigener Frieden, den ich damit finde. Und er hat die Sache, das große Ganze, über seine eigenen Bedürfnisse gestellt. Und das zeichnet dann am Ende auch einen richtig guten aus. Und wenn er jetzt das Ding gewinnen sollte, dann hat er sich ein Denkmal da gebaut. Ja. Und wenn es jetzt riesig, also, und wenn sie es jetzt riesig auf die Mütze kriegen, dann kannst du ja auch nicht sagen, ja, mit mir wäre das nicht passiert. Also es überrascht mich Überhaupt nicht. Und die Nummer mit Marco Pentsch finde ich bedauerlich, aber auch nachvollziehbar. Ja, 2023 war es ja Ludwig Orberg, der noch nie einen Major gespielt hat, aber fürs Ryder Cup-Team dann nominiert wurde. Das ist ja auch eine Geschichte, die es so
Ja,
wahrscheinlich nie wiedergeben wird.
ja.
Aber wenn du Matthew Fitzpatrick nimmst, der schon drei Ryder Cups drin hat, der mit den ganzen Jungs befreundet ist, ein so enges Verhältnis hat zu jedem aus diesem Team, der Major-Sieger ist, der in den letzten 6, 7, 8 Wochen nur Top-10-Ergebnisse reingeholt hat, dann hat er für mich die größere Daseinsberechtigung in diesem Team als Marco Pentsch, der es jetzt geschafft hat, eine Saison zugegebenermaßen phänomenal zu spielen. Aber der ist auch nicht die Eins im Ranking. Der ist auch nicht die Zwei im Ranking. Ja, er ist dann eben halt nur Position, was war Pentsch am Ende? 13
14,
oder
13
sowas,
oder
14,
14, ja.
irgendwie, ja, irgendwie sowas. Wenn er sich den Platz erspielt, ja, so wie Rasmus Højgaard, dann alles cool. Aber ich glaube, im Pick, wenn es am Ende wirklich darum geht, in diesen unfassbaren Drucksituationen zu stehen, dann ist Fitzpatrick die bessere Wahl, weil der hat in diesem Bunker auf dem 72. Loch damals bei der US Open gestanden und das 9er Eisen aus Wien
Ja,
gemeint.
ich meine, es wird ja auch nicht die Hölle von Beth Page, was man alles liest und so weiter. Ich denke, sein Marco Pentsch Spiel passt vielleicht viel besser zu Beth Page als das von Matt Fitzpatrick, der auch in 8 Ryder Cup Matches einen Punkt geholt hat mit Rory. Aber ich denke auch alles gut. Ich meine, diese Kontinuität ist unheimlich viel wert. Und apropos Denkmal, wenn Luke Donald einen Auswärts Ryder Cup gewinnt, dann findest du auch
Ja.
ein Denkmal
Ja.
überall. Ganz kurz, diese Sky-RTL-Geschichte, hat das irgendwie einen Einfluss auf euch, was
Das
da
ist ja noch
abgeht?
nicht durch. Also wir
Ja.
spüren das noch überhaupt nicht. Das ist ja auch noch nicht durch. Da muss ja erstmal das Kartellamt alles prüfen und machen. Also ich glaube nicht, dass wir da vor Mitte nächsten Jahres irgendeinen Impact spüren oder irgendeine Entscheidung haben. Aber die Tatsache, dass RTL auch sagt, wir sichern uns die Namensrechte und die Lizenzrechte an Sky für 10 Jahre, ist ja auch schon
Ja.
aussagekräftig. Also die wollen das nicht RTL Golf oder RTL Fußball nennen oder Bundesliga. Die wollen, dass Sky Sky bleibt. Also die wollen die Marke Sky schon haben. Und wenn du es für so einen Kleckerbetrag bekommst, ja, also wenn du überlegst, wir sind damals, als Disney kaufen wollte, was das Kartellamt dann verhindert hat, wurde Sky Deutschland mit 7 Milliarden taxiert. Als Comcast es übernommen hatte, waren es über 4. Und jetzt geht das Ding, wenn die Berichte stimmen, für 150 Mio weg. Bei einem Laden, der 2,5 Milliarden Umsatz macht. Ne? Also finde den Fehler. Deswegen glaube ich, ist es schon okay. Und meiner Meinung nach wird der Impact eher sein bei diesen großen Abteilungen, die du zusammenlegen kannst. Also Finance, Controlling, HR, Vermarktung, Rechts, Legal und sowas. Ich glaube, dass das eher da ist. Aber da bin ich im Zweifel oder hundertprozentig der falsche Ansprechpartner, weil ich keine Ahnung davon habe. Aber ich hoffe, dass Stefan Schmitter, der Chef von RTL, der ist sportverrückt, der hat auch selber mal Golf gespielt, hat jetzt ein bisschen aufgehört. Der hat sich bei RTL vorgestellt, hat gesagt, ich bin nicht der Herr Schmitter, ich bin der Schmitti. Also jeder, der zu mir kommt, ich bin der Schmitti, meine Tür steht immer offen, lasst uns reden. Und ich glaube, das sind ja schon mal ganz gute Rahmenbedingungen, wenn es auch um die Zukunft von Golf geht.
Wollen wir noch ganz kurz, wir haben noch gar nicht über dich geredet.
Jederzeit gerne, ja.
Wollen wir ganz kurz, ja, Bundesligaspieler im Golf, ehemaliger und
Ja.
alles solche Sachen. Und das erwähnst du ja auch nie in den Übertragungen. Was ich gut finde, dass du das nicht erwähnst. Das muss man ja nicht sagen. Aber vielleicht können wir ein bisschen über dein Projekt Creative Journey sprechen.
Ja, gerne.
Bitte.
Ich habe die Firma gegründet 2016 und habe das natürlich alles mit Sky damals abgesprochen. Ne? Ich war da fest angestellt und ich bin unglaublich kreativ und ich bin unglaublich leidenschaftlich und ich liebe es, Dingen auf den Grund zu gehen und wirklich viel Details auch in die Sachen reinzumachen. Ich finde immer, die Details sind die Merkmale, die gut von besonders unterscheiden. So. Und im Fernsehen ist es halt so, du hast immer viel zu wenig Leute und der Beitrag wird einmal ausgespielt und danach ist der weg. Ja, den guckt sich keiner mehr an. Ein Vorbericht, der ist mit Anpfiff nichts mehr wert. So. Bedeutet in der Konsequenz auch, passt schon, versendet sich, können wir schnell, also ich übertreibe jetzt, aber da müssen wir jetzt gar nicht diese letzten 10, 20% reinsetzen, sondern mach das mal grob und kannst auch deine Zeit dafür haben, aber so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ne? Das ist manchmal so ein bisschen die Handhabe. Und da hat mir einfach was gefehlt. Und ich liebe das, mit einem weißen Blatt Papier anzufangen und quasi eine Story zu kreieren. Und die Firma arbeitet viel im touristischen Bereich, deswegen heißt die Creative Journey. Und wir haben Dokus gemacht, wir haben Reisedokus, Reisemagazine gemacht, aber halt nicht gesagt, wir sind die Größten, die Besten, die Schönsten, mein Haus, mein Auto, mein Boot, sondern eher über Charaktere und deren Geschichten die Attraktivität eines Standortes oder die kommerzielle Message übermittelt. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir waren mit einem 86-jährigen Fischer auf Kuba unterwegs. Der hatte noch drei Zähne im Mund, so ungefähr. Ja, also wirklich total geil. Und dann waren wir morgens um 5 Uhr mit so einem kleinen Klapperboot draußen auf dem Wasser. Und dieser 86-jährige Mann guckt in die Kamera und sagt, ich fahre jetzt seit 75 Jahren jeden Morgen hier raus. Und es vergeht kein Tag, an dem ich mich nicht aufs Neue in diese Stadt verliebe. Und im Hintergrund siehst du dann halt Havanna, die Sonne geht auf und dieser Mensch hat Tränen in den Augen. Da kannst du noch so viele Fünf-Sterne-Hotels und noch so viele gute Restaurants erwähnen. Wenn jemand mit diesem Level an Authentizität seine Geschichte erzählt, dann sagen die Leute, boah, da möchte ich auch mal hin. So, und das ist halt quasi so ein bisschen der Ansatz, den wir in der Firma haben. Und das Gleiche versuche ich mit Firmen aller Art zu machen. Das können Anwälte sein, das können, ich bin da wirklich die klassische Prostituierte auch, ne? Also der Anwalt kommt, die Klinik kommt, der Ingenieur kommt, also Mittelständler. Aber du fängst mit einem weißen Blatt Papier an und hilfst den Menschen, die den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, nach 20 Jahren in so einem Unternehmen, vielleicht sich selber wieder ein bisschen zu finden. Und das Schönste ist, wenn du mit einem weißen Blatt Papier anfängst, etwas entstehen lässt und dann kommen geile Filme am Ende bei raus. Und dann steht da ein CEO oder auch ein Marketingvorstand und sagt, ey, das sind wir? Boah, das wusste ich gar nicht. Danke. So, und
Super.
das ist natürlich toll, weil dann kannst du, du kriegst wahnsinnig viel Dankbarkeit, obwohl du auch 3,50 Mark dafür bekommst, aber du hilfst den Leuten, sich selbst wieder so ein bisschen zu finden. Und das ist wieder, das ist die Leidenschaft und die Emotion am Ende, die für mich den Unterschied ausmacht.
Super, super. creative-journey.de, richtig?
Ja, genau.
Okay. Boah, was für eine Kuba-Geschichte, das gefällt mir. Sowas gefällt mir. Also ich habe auch fast Tränen in den Augen. Letzte Frage. Europa gewinnt den Ryder Cup in Bethpage. Und Noah und du seid zur Afterparty eingeladen von dem European Team in eine Karaoke-Bar. Welches Lied singst du und welches Lied singt Noah?
Boah.
Ja.
Boah. Boah. Boah, Frank, das ist der Endgegner, die Frage. Also der Noah ist, was Gesang angeht, sagen wir mal, mittelmäßig talentiert, hat aber durchaus Gefühl für Musik und hört relativ viel so hart, also wirklich auch so ein bisschen Metal-Musik. Ich sag, also ich mach's jetzt mal witzig. Der Noah singt Tequila, ne? Dö, 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 dass er an Bord hat, alle 45 Sekunden. Und was schmetter ich denn?
Playlist kennen wir ja schon.
Ja, und ich bin leidenschaftlicher Sänger. Ich habe den Messias mehrfach im Tenor gesungen und so, also als Chormitglied und so. Boah, was singe ich denn da?
Das ganze European Ryder Cup Team ist da.
Wow. Ich singe We Are the Champions,
We
komm,
are the
da.
champions, there you go. Ben Crenshaw hat über eine Minute gebraucht, diese Frage zu beantworten bei uns.
Ja, ich hätte auch gerne noch eine Viertelstunde nachdenken wollen, aber dann. Wenn das weiß ja, wie es ist, wenn es nicht sofort kommt, dann gibt es die richtige Antwort in dem Moment vielleicht auch
Ja,
nicht.
there you go. Lieber Florian, es war mir ein absolutes Vergnügen.
Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank an dich, dass du heute da bist. Da warst. Mach weiter so. Bring mich zum Lachen, bring mich zum Weinen, treib mich weiter auf die Palme. Du bist der deutsche Golfkommentator mit den größten Slatan-Eiern und das rechne ich dir hoch an.
Vielen, vielen, vielen Dank. Werde ich tun. Und du hast bei unserem Telefonat damals gesagt, Bromance in the Making. Vielleicht
Romance in
kriegen
the
wir das
Making
hin,
ist mein
ne?
letzter Satz auf diesem Zettel.
Sehr
Romance in the
schön.
Making, ladies and gentlemen. Das war's.
Ciao,
To the
danke
Links Land.
schön.